Über eine Woche ist es jetzt schon her, dass Putin die Ukraine angegriffen hat. Und das Thema, das beschäftigt uns natürlich immer noch hier im Domradio. Aber auch ansonsten ist es im Moment wohl eins der größten Gesprächsthemen überhaupt. Viele Menschen wollen helfen oder machen sich selbst Sorgen. Wir schauen deswegen jetzt mal auf die Frage, wie dieser Krieg eigentlich aus christlicher Sicht bzw. aus biblischer Sicht zu bewerten ist. Und zwar zusammen mit Christel Köhler, Referentin für Glaubenskommunikation im Erzbistum Köln. Putin versucht ja seinen Krieg damit zu rechtfertigen und zu begründen, dass das alles fair und gerecht sei. Aber gibt es sowas wie einen gerechten Krieg überhaupt? Ist das nicht ein Widerspruch in sich selber?
Ja, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Also überhaupt den Begriff eines gerechten Krieges oder etwas Vergleichbares gibt es in der Heiligen Schrift, in der Bibel eigentlich nicht. Das ist so eine Vokabel, die sich wahrscheinlich erst entwickelt, als das Christentum auch eben ja Staatsreligion wurde, also auch in der Zeit, erst in der Zeit des Kaisers Konstantin. Es gibt zwar eine Stelle in der Johannes-Offenbarung, wo irgendwie das Wort gerecht und kämpfen sehr nah beieinander auftauchen, aber es geht da um ein großes Endzeit-Szenario und es geht um den Retter, der die feindlichen Mächte endgültig zerschlägt. Und da gibt es Gerechtigkeit und Wahrheit und Treue. Aber es geht eben um die Stelle, wo Gott eingreift. Also aus seiner Perspektive, also wenn Gott, der eben gerecht, treu und wahr ist, wenn der kämpft, dann kann es etwas Gerechtes geben in dem Kampf. Aber eben eigentlich nicht, weil wir Menschen ja immer doch sehr, sehr subjektiv unterwegs sind. Und das, was für den einen ein gerechter oder fairer Krieg ist, ist es für den anderen, das erleben wir gerade, ebenso ganz und gar nicht.
Wie steht denn die Bibel ganz grundsätzlich zum Krieg? Zeigt sich das da auch schon?
Also das Wichtigste ist, glaube ich, einfach mal zu sagen, dass die Heilige Schrift im Alten wie im Neuen Testament immer den Frieden als den großen Wert ansieht, nicht den Krieg. Das wird so richtig stark präsent, da wo Israel plötzlich kein Staat mehr ist. Und wir merken, dass das vom Frieden ganz viel die Rede ist. In Psalm 34 heißt es, der Friede wird gesucht, man jagt ihm sogar nach. Oder in Psalm 85, da heißt es eben, Treue, Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Oder wenn wir an die Weihnachtserzählungen denken und das, was die Engel verkünden, das ist eben der Friede. Und trotzdem, das haben die Menschen, die ihre Erfahrungen in der Heiligen Schrift niedergeschrieben haben, eben auch mitbekommen, ist Frieden kein Dauerzustand. Und die Schrift kennt deswegen an vielen Stellen eben einen Kriegszustand, vor allem im Alten Testament, weil die Menschen eben über die vielen Jahrhunderte, Jahrtausende ihre Erfahrungen mit Gott niedergeschrieben haben. Und das waren eben auch Tage, an denen sie im Krieg lebten. Und da haben sie drüber nachgedacht. Und das finden wir dann am Ende eben in der Heiligen Schrift auch wieder gespiegelt. Wichtig ist, der Angreifer, also der, der einen Krieg auslöst, da sind wir wieder in der heutigen Zeit, der findet für sein Handeln nie eine Rechtfertigung. Und das ist dann anders, wenn ich Krieg führe, weil ich mich verteidige. Meine Familie, mich selbst, meine Habe, mein Land. Interessanterweise wird dann auch nicht mehr so auf das Tötungsgebot verwiesen. Das heißt, da ist der Rahmen etwas weiter gesteckt. Man könnte auch ein bisschen sagen, die Feindesliebe hat dann ein Ende. Aber der Grundausgangspunkt ist erstmal, der Angreifer hat niemals Recht. Und die Bibel sagt dann noch so ein bisschen was über die Ursachen von Krieg. Das ist vielleicht auch das, was wir am meisten über Krieg erfahren. Das ist natürlich die Suche nach einem neuen Wohnraum, nach Nahrung, nach nach einer Ausdehnung für das eigene Land, aber eben auch diese ganz menschlichen Dinge wie Neid und Missgunst. Und wenn wir an die erste Kriegserzählung der Bibel denken, dann ist es eigentlich die Geschichte von Kain und Abel und da wissen wir ja auch ganz gut, wie das geendet hat.
Aber Stichwort Feindesliebe, Sie haben es gerade schon gesagt, das ist ja eigentlich im Prinzip das Wichtige im Christentum, das das Christentum ausmacht. Ich muss ehrlich sagen, und das ist auch das, was ich bei vielen raushöre, dass man ja jemandem wie Putin am liebsten manchmal die Pest an den Hals wünschen würde, weil so viele Menschen wegen ihm leiden und sterben. Aber darf man ihm das wünschen oder müsste man ihn nicht in diesem Kontext, in diesem Sinne lieben, weil er der Feind ist? Was heißt das?
Also ich glaube, einem Aggressor wie Putin die Pest an den Hals zu wünschen, das ist eine ziemlich menschliche Reaktion. Und ich würde deswegen auch niemanden verurteilen. Was ich daran spannend finde oder was ich im Hinterkopf vielleicht halten sollte, ist, dass ich selber aber nie derjenige bin, der Herr über Leben und Tod ist. Das heißt, das ist eigentlich alleine Gott. Und wenn ich jemandem die Pest an den Hals wünsche, dann ist das ja zum Glück erstmal ein Wunsch und nichts, was ich in die Tat umsetze. Und ich kann aber als Christ diesen Mordgelüsten oder vielleicht auch Rachegedanken bewusst Ausdruck verleihen, indem ich sie an Gott wende und damit also auch betend vor Gott trage. Also eigentlich würde ich ihm doch am liebsten so. Und dann gebe ich aber mein Handeln auch wieder in seine Hände zurück. In den Psalmen wird das auch ganz wunderbar illustriert. Also ich kann das wünschen, besser ist es nicht in die Tat umzusetzen. Und gleichzeitig ist es auch ein Abgeben der Situation. Die Feindesliebe, die hat an so einem Geschehen wie jetzt in der Ukraine, glaube ich, einfach ihre Grenzen, was den Anspruch angeht. Denn es geht ja darum, Gott und eben den Nächsten unbedingt zu lieben. Das ist auch der Ursprung der Feindesliebe. Aber wenn wir auf so eine Situation wie aktuell schauen, dann hat diese Feindesliebe trotzdem einen Anspruch, der eben formuliert wird, dass ich nämlich am Ende auch zu einer Liebe zurückkehren kann, auch demjenigen gegenüber, der jetzt im Moment mein Feind ist. Also derjenige, der mich jetzt angreift, meine Kinder tötet, meine Häuser zerbombt, den muss ich nicht in dieser Situation lieben oder ihm den Teppich auch noch ausrollen. Aber ich sollte bereit sein, ihm eben in einer anderen Situation nicht mehr nur als dem Feind zu begegnen. Es geht bei der Feindesliebe schon auch, wenn wir heute in so einer Situation darauf gucken, auf eine langfristige Perspektive, um die Perspektive einer Versöhnung, die vielleicht wieder möglich wird, eine Perspektive des Friedenstiftens. Da haben wir in unserer europäischen und ja auch deutschen Geschichte ja nun auch gute Beispiele für, wie sich das am Ende wieder bahnbrechen kann, trotz der Tatsache, dass sich da mal Gegner gegenübergestanden haben.
Dann lassen Sie uns am Schluss mal noch kurz auf eine andere Stelle schauen. Wenn dich jemand schlägt, dann halt ihm auch die andere Wange hin. Auch dieses Wort, das habe ich in den letzten Tagen oft gehört, gerade von Menschen, die gegen Waffenlieferungen an die Ukraine waren. Heißt das jetzt, dass man sich eigentlich gar nicht wehren dürfte?
Das finde ich schwierig. Das könnte schnell da rein münden, dass ich sage, ja, wir kapitulieren oder wir geben einfach die Städte, das Land auf. Das ist sicher nicht mitgedacht in so einer biblischen Weisung. Es geht aber vor allen Dingen darum, ja, die Gewaltspirale zu durchbrechen und andere Alternativen zu suchen als nur den Gegenschlag. Und wenn Menschen das als Argument bringen, die gegen Waffenlieferungen sind, dann kann ich in gewisser Weise nachvollziehen, dass sie sagen, ja, wir wollen halt, dass sich diese Spirale der Gewalt nicht weiter hochschraubt. Und dann sind vielleicht eben andere Reaktionen wie der diplomatische Weg oder Sanktionen oder auch, was wir im Moment erleben, ja, eine zunehmende Isolation eines Aggressors, dann sind das genau die Übersetzungen eigentlich vom die andere Wange hinhalten oder die Gewaltspirale nicht hochschrauben und nicht zuletzt am Ende auch natürlich das Gebet um Frieden, das deutlich machen kann, es gibt andere Alternativen als den Krieg, als Gewalt mit Gewalt zu beantworten. Das ist das, was eigentlich auch hinter dieser biblischen Redewendung ja ganz essentiell steht.
Das sagt Christel Köhler vom Referat für Glaubenskommunikation im Erzbistum Köln. Mit ihr haben wir darüber gesprochen, wie Krieg aus christlicher bzw. insbesondere auch aus biblischer Sicht zu bewerten ist. Ganz herzlichen Dank Ihnen.
Sehr gerne und bleiben Sie behütet.